HR2 Kultur zum Nachhören. Doppelkopf. Wir bitten um Ihr Verständnis, dass wir aus urheberrechtlichen Gründen Musiken, die in der Sendung gespielt wurden, in dem nun folgenden Podcast-Angebot ausblenden müssen.
Heute am Tisch mit Raphael von Hunsbruch. Gastgeber ist Andreas Bomber. Raphael von Hunsbruch ist geschäftsführender Direktor am Konzerthaus Berlin. Ab der zweiten Jahreshälfte wird er nach Dortmund wechseln und als Intendant das dortige Konzerthaus leiten. Sie selbst sind Musikwissenschaftler, dazu auch Musiker selbst, und Sie haben darüber hinaus einige Zeit als Unternehmensberater gearbeitet. Kann man von der einen Sphäre hin zur anderen, für die andere etwas lernen? Das sind doch sehr verschiedene Dinge.
Ja, unbedingt. Ich habe sowohl von der einen in die andere als auch umgekehrt sehr viel profitiert. Als Unternehmensberater sind Sie ja ständig in unterschiedlichen Unternehmen unterwegs und dort auch mit sehr unterschiedlich und heterogen aufgestellten Teams. Ich glaube, das Spannende ist, sich immer wieder sehr schnell auf neue Situationen und Herausforderungen einzustellen und in den Analysemodus zu gehen. Da habe ich sehr viel profitiert.
Ich habe Sie in die Sendung eingeladen, weil Sie etwas sehr Spannendes machen, etwas sehr Interessantes, das auch den beiden Sphären, die wir genannt haben, entspringt. Sie veranstalten Seminare, kann man das so sagen? Seminare, da sitzt ein Orchester und anstelle eines leibhaftigen Maestro-Dirigenten kommen Führungskräfte aus Unternehmen und die sollen nun, ja, was sollen die eigentlich machen?
Also der leibhaftige Maestro bin in dem Fall tatsächlich erstmal ich. Also ich stelle mich schon als Dirigent vor das Orchester und die Teilnehmer, das sind Führungskräfte oft aus großen Unternehmen, sitzen erstmal zwischen den Musikern des Orchesters und erleben die Arbeit des Dirigenten mit dem Orchester. Dann geht es um die Frage, wie eigentlich gute Führung funktioniert und was auch manchmal Gründe dafür sind, warum Führung nicht funktioniert oder geradezu gute Arbeit verhindert.
Also Führung heißt, die an der Spitze stehen, die dem Orchester gegenüberstehen, auf dem Pult stehen, die sollen die Musiker zu irgendetwas bewegen. Das Erste ist, sie müssen zusammen anfangen. Man arbeitet an einem Produkt, es soll am Schluss etwas herauskommen, wo man als Team sozusagen funktioniert. Und jetzt geht es schon darum, wie fangen die alle zusammen an?
Naja, die eigentlich erste Erkenntnis ist eine völlig gegenteilige, nämlich, dass das Orchester durchaus in der Lage ist, ohne den Dirigenten anzufangen und nicht nur anzufangen, sondern ein Stück auch zu vollenden. Und das mache ich, indem ich an irgendeiner Stelle auch das Podium verlasse und das Orchester, da ich eigentlich immer mit anderen Orchestern arbeite in diesen Workshops, sind die auch darauf nicht vorbereitet, sodass die Teilnehmer unmittelbar erfahren, was dann eigentlich passiert. Es entsteht eine gewisse Unruhe im Orchester und dann nimmt der Konzertmeister das Heft in die Hand und die spielen dann ohne Dirigenten. Und damit hinterfrage ich natürlich erstmal, ob es den Dirigenten überhaupt braucht.
Also übertragen auf das Unternehmen, das ein solcher Mann oder eine solche Frau führt, die können sich zur Not überflüssig vorkommen, weil sie sehen, die können alles eigentlich auch ohne mich.
Genau, es ist sogar noch schlimmer, weil der Dirigent hat ja ein Instrument in der Hand, den Taktstock. Und der Taktstock ist ja das einzige Instrument im Orchester, das nicht klingt, wenn er nicht gerade runterfällt. Er hat vor sich 60, 80, 120 Experten sitzen, die alle in der Lage sind, ein Instrument zu spielen, das er selber nicht beherrscht. Das heißt, er steht tatsächlich jeden Tag vor der Frage, wie er Wert schaffen kann als Führungskraft und ob sie ihn überhaupt braucht. Und ich würde das Seminar nicht durchführen, wenn ich nicht der Überzeugung wäre, dass er einen gewissen Wert schafft, weil sonst kann man ja nach 10 Minuten den Workshop wieder verlassen. Aber erstmal gehe ich tatsächlich durch diese Tiefpunktfrage ganz bewusst hindurch, um dann hinterher über verschiedene Experimente, die ich mit den Orchester, aber auch mit den Teilnehmern mache, Aspekte aufzuzeigen, wo Führung Wert schafft.
Was müssen denn Führungskräfte können, damit das funktioniert? Sie haben ja keine Fachkenntnis in dem Sinne, also auch in einem Industriebetrieb, wo Autos angefertigt werden, kann natürlich der Vorstandsvorsitzende nicht selbst ein Auto bauen. Der kann vielleicht eine Schraube irgendwo reindrehen, aber er hat von der Materie naturgemäß wenig Ahnung, weil er von ganz woanders herkommt. Also er könnte sich da überflüssig fühlen, aber er muss ja trotzdem dann führen. Was macht das denn aus?
Ich bleibe mal beim Bild des Dirigenten. Der Dirigent spricht ja die Sprache der Musiker und er hat eine Partitur. Die Partitur gibt ihm ein grobes Gerüst darüber, was die Musik ausdrücken soll. Und seine Aufgabe ist es jetzt, Also Sie haben nach der Fähigkeit gefragt. Ich denke, die Hauptfähigkeit ist zu kommunizieren. Und dahinter braucht es eine spezifische Haltung. Die Haltung, die ausdrückt, dass der Chef, der vorne steht, nicht derjenige ist, der die Musik produziert, sondern das Orchester. Und auf Grundlage dieser Haltung gibt es jetzt natürlich ganz, ganz viele Eigenschaften und auch Fähigkeiten, die die Führungskraft besitzen muss, um das Orchester, ich sage immer, zum Musikmachen zu bringen. Ja, Isaac Stern, der berühmte Geiger, sagte einmal, the greatest crime of musicians is to play notes instead of making music. Ich denke, das ist ein oder kann ein Leitsatz für vieles sein, wenn man sich fragt, wie bekomme ich mein Team dazu, Musik zu machen, statt Noten zu spielen.
Mhm. Kann man solche Kommunikation lernen oder muss man das nicht aufgrund seiner Erziehung vielleicht, seines Typs der Sozialisation einfach mitbringen?
Also ich bin überzeugt davon, dass man vieles daran lernen kann. Problematisch wird es dann, wenn es einstudiert ist. Also lernen gut, aber nur wenn es in die eigene Persönlichkeit übergeht und eine Haltung evoziert. Man sieht das, ich würde sagen, auch bei Dirigenten, aber vielleicht so auch in der freien Wirtschaft sehr schnell, wenn der eigene Chef das Chefsein nur spielt oder wenn der Dirigent so dirigiert, wie er halt Dirigenten auf der Bühne gesehen hat und das anfängt zu kopieren. Also diese Form von Lernen führt dazu, dass ein Team über kurz oder lang in Ablehnung verfällt. Die würden so einer Führungskraft nicht vertrauen, weil sie nicht das Gefühl haben, dass das von innen heraus gefühlt, gelebt und gedacht ist.
Und was passiert dann? Verweigern die die Arbeit, Dienst nach Vorschrift oder gehen sie einfach nach Hause?
Also ich mache immer mit meinen Führungskräften, also meine sind das ja nicht, aber mit den Führungskräften, die ich zu Gast habe, mache ich dazu tatsächlich auch verschiedene Übungen oder Experimente. Ich lasse zum Beispiel, ich dirigiere das Orchester in einer Art und Weise, die offensichtlich überzogen ist, die kopiert ist. Also das, was ich eben beschrieben habe. Und dann interviewe ich einen der Musiker, der jetzt auch nicht gebrieft ist über die Frage und das, was da passiert. Und den frage ich, wie ist denn das, wenn Sie mit so einem Dirigenten spielen? Dann sagen die regelmäßig, das halte ich nicht aus. Der Dirigierte fürs Publikum und nicht fürs Orchester. Und dann frage ich, und das merken Sie, das merke ich sofort. Und dann frage ich, was machen Sie dann? Ich versuche, den irgendwie auszublenden. Wir versuchen, das Orchester dann ohne Dirigent zu spielen. Und dann sage ich, gelingt das? Nee, gelingt nicht. Also, ich hatte ja eingangs gesagt, das Orchester ist durchaus in der Lage, alleine zu spielen. Aber das ist es tatsächlich nur dann, im Sinne von Musik machen statt Noten spielen, wenn der Dirigent nicht da ist. Der Dirigent oder die Führungskraft, die vorne steht und mit einer falschen Haltung oder mit einer gespielten Führung, die wird das Team immer davon abhalten, Musik zu machen.
Raphael von Hunsbruch unterrichtet oder leitet Führungskräfte über das Orchester führen, das Orchester leiten, an zu kommunizieren und Menschen zu einer optimalen Leistung zu bringen. Darüber sprechen wir in dieser Doppelkopfsendung in HR2 Kultur. Sie haben, wie es üblich ist, Musik mitgebracht und wir hören gleich ein sehr gewichtiges Stück, nämlich den Schlusschor des ersten Teils der Matthäus-Passion von Johann Sebastian Bach in einer Aufnahme unter Leitung von Helmut Rilling. Damit verbinden Sie vermutlich etwas Biografisches.
Ja, ich habe alle Werke, die wir heute einspielen, ausgewählt, aus auch biografischen Hintergründen. Ich habe bei Helmut Rilling einen Meisterkurs gemacht und kann mich sehr mit seiner Art, Bach zu verstehen, identifizieren. Und die Matthäus-Passion ist für mich eigentlich das Einstiegswerk für mich in die Musik gewesen, weil ich als Kind mit 7, 8 Jahren fasziniert von der dicken Schallplattenansammlung, die Matthäus-Passion braucht, die von vorne bis hinten immer wieder durchgehört habe, bei uns auf dem Teppich liegend. Und insofern ist das für mich eigentlich der Anfang meiner Musikliebe.
Thank you.
Matthäus Passion von Johann Sebastian Bach, der Schlusschor des ersten Teils. Hier in einer Aufnahme unter Leitung von Helmut Rilling. Raphael von Hunsbruch zu Gast in Doppelkopf in HR2 Kultur. Der Dirigent, Musikwissenschaftler, Unternehmensberater und vieles andere mehr, der Führungskräften aus der Wirtschaft, ja, ich sage immer, beibringt, der sie schult, der sie aufmerksam macht darauf, wie man als Führungskraft zu kommunizieren hat, damit die, in Anführungszeichen, Untergebenen oder die Partner, die die Arbeit machen, sie auch wirklich gut machen und am Schluss ein gutes Produkt dabei herauskommt. Da wollen wir weiter drüber sprechen. Jetzt wollten Sie noch ein Wort zur Matthäus-Passion sagen, zu Ihrem besonderen Verhältnis zu diesem Werk, das Sie beeindruckt hat, weil die Plattenbox im Plattenschrank des Vaters so voluminös war und so viel Platten man da rausholen musste. Vermutlich haben Sie Karl Richters Aufnahme gehört, die ja noch viel mehr.
Genau, die dauerte auch eine halbe Stunde länger.
Ja, und doch eine sehr gewichtige Darstellung dieses nun auch zentralen Werks der abendländischen Musikgeschichte, das darf man mit so viel Pathos, glaube ich, schon sagen, darstellt. Was ist das Besondere gerade an diesem Stück, das Sie ausgesucht haben?
Also dieser Chor steht ja gewissermaßen zwischen der Johannes- und der Matthäus-Passion, weil er ursprünglich für die Johannes-Passion geschrieben war. Und ich finde so spannend, diese beiden Zugänge zu den Passionen, die Bach hier aufbringt, nämlich in der Johannes-Passion den Jesus als eigentlich vorweggenommen erlösten Christus, als auferstandenen Christus zu präsentieren und in der Matthäus-Passion eben als den Menschen, den leidenden Jesus. Ich finde diese beiden Perspektiven so wichtig und deshalb habe ich mir diesen Chor ausgesucht.
Das ist jetzt schon sehr speziell, was Sie sagen. Und es könnte natürlich sein, dass solche Aspekte in Ihrer Arbeit, die ich gerade beschrieben habe und über die wir sprechen zunächst, dass das da auch Einfluss hat. Sprich, ein Inhalt der Musik. Es geht ja nicht nur um Kommunikation, wenn man miteinander Musik macht, sondern gerade bei solchen Stücken gibt es ja auch einen Inhalt dahinter. Hier ist es ein geistlicher Inhalt, ein heilsgeschichtlicher Inhalt, der den Menschen auch direkt etwas sagen könnte und damals auch gesagt hat und vielleicht heute auch noch sagt. Und eben diesem rein technischen, kommunikativen Know-how. Wie tief kommt man, wenn man mit Menschen arbeitet, die auf der einen Seite Musik machen, das sind professionelle Musiker, und auf der anderen Seite versuchen, die Kommunikation nur herzustellen und man gar nicht über Inhalte reden kann von Musik?
Sie meinen in den Workshops mit den Führungskräften? Ja. Ich glaube, dass man nie umhin kommt, über Inhalte auch zu sprechen, weil ja die Musik, mit der wir uns beschäftigen, auch in den Workshops ja auch immer einen Inhalt hat. Und wenn es darum geht, auch zu schauen, wie bekomme ich mein Orchester, wie bekomme ich mein Team dahin, Musik zu machen, statt Noten zu spielen, dann muss ich ja auch einen Inhalt transportieren. Da muss ja mehr passieren, als dass sie jetzt einfach abspielen, was sie auf ihren Notenständern stehen haben. Und das ist tatsächlich immer auch eine inhaltliche Diskussion.
Wenn man auf Ihrer Homepage nachschaut, wo Sie dieses Angebot auch machen, dann fällt mir auf, es gibt, Sie machen einen Unterschied zwischen Leading and Conducting. Was ist denn der Unterschied? Das heißt doch beides, leiten, führen.
Also der Unterschied da ist nicht als Unterschied gemeint, sondern es ist eigentlich zwei Perspektiven. Ich mache ja einen Perspektivwechsel mit meinen Workshops. Es geht um Führung und wir schauen aus der Perspektive mit Hilfe der Analogie Orchester und Dirigent auf das Thema. Wo es einen Unterschied gibt, ist zwischen Führen und Managen. Wenn man das gegeneinander stellt, dann hat das zwei, finde ich, sehr unterschiedliche Konnotationen auf ein ähnliches Thema. Aber Leading and Conducting ist eher die beiden Perspektiven Musik und nicht Musik.
Vor 50 Jahren, ich nenne einfach mal so ein willkürliches Datum, da gab es die Orchester und es gab die Halbgötter, die vor dem Orchester standen. Die prominentesten hießen Karajan und vielleicht Bernstein und dann gab es noch Herrn Klemperer und davor noch Herrn Furtwängler, also diese großen Heroen. Heute, wenn man Orchester sieht, mit Orchestermusikern spricht, auch Dirigenten bei der Arbeit erlebt, zum Beispiel bei den Radiosinfonieorchestern wie auch beim HR-Sinfonieorchester, hat man Teamplayer. Also das sind Leute, die zum Teil sogar aus den Orchestern kommen, die ein Orchesterinstrument gelernt haben und ja, sich nicht als ein Herrscher fühlen. Ich denke an Toscanini zum Beispiel, der sogar mit autoritären und üblen Beschimpfungen seine Orchestermusiker traktiert hat. So jemand hätte heute keine Chance mehr. Muss man heute ein Teamplayer sein? Und das kommt Ihnen ja bei Ihrer Arbeit dann sicher entgegen, wenn man auf Teamplaying setzt und sagt, wir haben alle das gemeinsame Interesse.
Ja, man ist aber als Dirigent sicherlich nicht Teil des Teams, sondern man ist eigentlich eine Teamunterstützung. Also wenn Sie es aus der Perspektive sagen, könnte man formulieren, es ist eine dienende Haltung, die der Dirigent einnimmt, weil er nicht derjenige ist, der Musik macht, sondern das Team, das Orchester. Mhm. Und ich sehe das schon auch so, dass diese autoritäre, von oben herab auch oft diktierende Art, ein Orchester zu führen, ja mit gewissen Problemen verbunden ist. Also ich zeige manchmal ein paar Videos, wenn ich kein Orchester parat habe, sondern eher so einen Vortrag halte, dann zeige ich Videos von alten Dirigenten und da gibt es durchaus Beispiele, da sieht man sehr schnell, was mit Musikern passiert, wenn sie autoritär geführt werden. Also der Oboist, der angsterfüllt auf seinen Einsatz wartet und dann seine Lippen zusammenpressen muss und wenn er einen falschen Ton spielt, schon weiß, dass er dann den strafenden Blick oder noch was Schlimmeres zu erwarten hat, der wird sich schwer tun, unter einem solchen Dirigenten Musik zu machen. Und das nehme ich auch ganz bewusst als Bild für die Frage, ob autoritäre Führung eigentlich hilfreich ist oder nicht.
Wie kann dann ein Dirigent, das ist jetzt wieder mit Blick auf den Kartenverkauf und das Publikum, wie kann dann ein Dirigent eine attraktive Marke werden, wenn er sich zurücknimmt in die Arbeit und den Star des Orchesters einlässt?
Also eine dienende Haltung ist ja keine unterwürfige Haltung, ist auch keine Haltung, die sich selbst unter Scheffel stellt oder die keine Bedeutung hat, sondern es ist eher eine Haltung, die respektiert, was die Gesamtsituation erfordert. Ich meine, der Dirigent hat ja verschiedene Vorteile gegenüber dem Orchester. Erstens, er hat die Partitur vor sich, alle anderen haben nur die Einzelstimmen. Er steht in einer Position, die der des Publikums am nächsten kommt. Das heißt, er ist in der Lage, das Orchester anders zu hören als jeder einzelne Musiker. Und er ist auch nicht gestört dadurch, dass er ein eigenes Instrument spielt, dass er die ganze Zeit lauter hört als die anderen. Und jeder Stuhl im Orchester klingt ja unterschiedlich. Also wenn Sie sich zwischen die Kontrabässe setzen, dann haben Sie ein ganz anderes Hörvergnügen, als wenn Sie zwischen Oboe und Flöte sitzen.
Oder vor den Trompeten.
Und insofern muss sich der Dirigent oder darf sich der Dirigent diese ganzen Vorteile, die er gegenüber jedem einzelnen Musiker hat, zunutze machen. Damit ist aber auch eine Verpflichtung verbunden. Und diese Verpflichtung ist, aus diesen Höreindrücken, die er hat, etwas zu bauen, das eben einen bestimmten Charakter bekommt, das Menschen bewegt. Ja, wir machen ja nicht Musik, um Entspannung zu machen. Dann kann man in ein Wellness-Center gehen, sondern wir wollen ja bewegen mit unserer Musik. Und da steckt eine Verpflichtung dahinter.
Da sagen Sie ein schwieriges Wort. Es gibt bestimmt Menschen, die Musik als Wellness begreifen und deshalb nichts anderes als Vivaldis vier Jahreszeiten hören wollen und immer das Gleiche und immer dasselbe. Aber das klammern wir mal aus, dieses Thema.
Da ist auch gar nichts gegen zu sagen, im Übrigen.
Das ist natürlich für alle, die künstlerisch arbeiten wollen und sich ausdrücken wollen und vielfältig geben wollen, ist natürlich ernüchternd, wenn alle mehr sagen, das ganze neue Zeug, das brauchen wir nicht, spielt Vivaldi oder Beethovens Sechste oder Berlioz von die Fantastik, obwohl das ist schon ein komplexeres Stück, aber es klingt halt einfach eben sehr gut. Wir machen wieder Musik, Raphael von Hunsbruch, Beethoven, Frühlingssonate, Was verbindet Sie damit?
Ja, ich habe ja mit 3 Jahren angefangen, Geige zu spielen und meine Kindheit verbinde ich sehr stark damit, mit meinem Vater zusammen zu musizieren, abends im Bett zu liegen und er spielt noch unten irgendwelche Dinge auf dem Klavier und wir haben zusammen sehr intensiv die Frühlingssonate gespielt, insofern ein Kindheitsbiografiesplitter.
Der erste Satz der Frühlingssonate von Ludwig van Beethoven, das ist die Sonate Nummer 5, Opus 24. Zu Gast in Doppelkopf in H2 Kultur ist Raphael von Hunsbruch. Wir haben gesprochen über Leading and Conducting, also das, was Sie in Ihren Seminaren machen, wenn Sie Führungskräften aus der Wirtschaft das Teamplaying, das Führen, das Kommunizieren mit anderen professionellen Mitarbeitern einüben sollen, die zusammen ein gemeinsames Produkt herstellen. Mir klingt das alles ein bisschen zu ideell und idealistisch. Der Musikbetrieb auf Nunsbruch funktioniert eigentlich ziemlich anders. Oder ist das so reine Harmonie? Gibt es diesen Idealfall überhaupt, dass da eine Gruppe von Leuten auf der Bühne steht und nur mit Eitelharmonie das Beste von sich gibt, was sie von sich geben können?
Oh ja, ich finde, das gibt es sehr wohl. Sicherlich gibt es sehr viele Kräfte, die, ich will jetzt nicht sagen, versuchen, das zu verhindern, aber die da zumindest dafür sorgen, dass das schwierig wird. Und immer wenn jetzt die wirtschaftlichen Interessen zu stark überwiegen, dann kann es durchaus natürlich passieren, dass Künstler in einem Tourprogramm mit 24 Konzerten in 27 Tagen das Programm irgendwann nur noch abspulen. Und das ist dann sehr bedauerlich. Aber es gibt eben auch immer wieder die Konzerte, wo sich bei mir die Gänsehaut aufstellt und wenn der letzte Ton verklungen ist, das Wasser von innen gegen die Augen drückt. Und ich denke, wenn jetzt einer da rein applaudiert, dann kriegt er gleich von mir eins hinter die Ohren, weil einfach so viel passiert ist in dieser Musik. Und das ist, glaube ich, auch etwas, was mich antreibt in diesem Musikbetrieb. Ich hoffe, dazu beitragen zu können, dass das auch mehr wieder möglich wird.
Wir könnten jetzt sprechen über die Frage, wie man mit einem solchen Ansatz die sogenannte Publikumskrise überwindet. Also das, was wir immer an Gejammer hören, dass die Leute die klassische Musik, um die geht's hier, hören wollen, dass die immer älter werden, dass keine jungen Leute ins Konzert kommen. Wollen Sie dazu was sagen?
Ja, ich frage mich, welche Publikumskrise? Weil älter werden die ja schon seit 30 Jahren und leben immer noch. Das hängt sicher nicht nur an den demografischen Problemen, die wir in Deutschland haben. Das spielt sicherlich ein Stück weit mit rein, aber es werden allerorten Konzertsäle gebaut und auch nicht nur die Elbphilharmonie. Die Auslastungen steigen. Ich finde eigentlich nicht, dass wir eine Krise haben.
Weil neue Säle gebaut werden. Es gibt immer mehr Festivals in Deutschland. Es kommen immer mehr junge Musiker auf
die Bühne. Das ist wunderbar. Ja? Absolut. Genau. Darin wird das messbar. Es wird aber auch deutlich, finde ich, in einer erfreulich steigenden Experimentierfreude. Also so ähnlich wie in der Startup-Kultur ja alles Mögliche ausprobiert und dann wieder verworfen wird, gibt es ja inzwischen auch Festivals, Konzerthäuser, die sich auch vielleicht auch manchmal ein bisschen zu stark, aber auch darüber definieren, zu experimentieren. Und ich finde, das kommt diesem Musikbetrieb insgesamt zugute, zieht dann auch manchmal neues Publikum. Man muss dann gucken, dass man die auch hält, dass man denen auch die Möglichkeit bietet, die allerhöchste Qualität zu genießen und nicht nur das Experiment. Manchmal kommt das auch zusammen, das ist dann ganz wunderbar.
Sie haben zusammen mit zwei Brüdern ein Buch geschrieben. Das hat den etwas kryptischen Titel, das Peripetie-Prinzip. Der Untertitel heißt die Kunst wirksamer Führung. Man könnte also philosophieren. Das bitte ich Sie jetzt, wenn ich Ihnen einfach einen Titel eines Kapitels vorlese, der heißt Langweile nie dein Publikum. Na, das ist doch selbstverständlich. Warum muss man das in ein Buch schreiben? Was meinen Sie damit?
Ja, weil die Angst, das Publikum zu langweilen, zwar auf der einen Seite da ist, aber die Überwindung, sich zu überlegen und sich auch die Zeit zu nehmen, wie ich das vermeide, oft im Alltag untergeht. Und dann schreibt man eben doch seine PowerPoint-Folien mit viel Text voll, weil es viel schwerer ist, die zu reduzieren und vielleicht mehr mit Bildern zu arbeiten, als sie einfach vorzulesen. Und ich glaube, jeder Vortrag, und mit Vortrag meine ich jetzt nicht nur das gesprochene Wort, sondern auch der musikalische Vortrag, muss ja letztlich ein Ziel verfolgen. Wir agieren ja nicht im luftleeren Raum und machen das für uns selbst, sondern als Musiker steht man auf der Bühne und hat ein Publikum. Das Publikum möchte man bewegen und wenn man es schafft, es zu bewegen, dann hat das einen Umkehreffekt auf den Musiker, der das nämlich spürt, diese Energie, die da im Raum entsteht und ihn dann wiederum befeuert. Und wenn das gut funktioniert, dann entsteht Großartiges. Das kann auch mit dem Vortrag passieren, aber in der Musik wird das manchmal ganz offensichtlich.
Da frage ich mal andersherum. Wie kann man denn als Musiker sein Publikum überhaupt langweilen? Wie geht das? Was macht man da falsch?
Ach, Also ich kann es mal vom Ergebnis her sagen, es passiert mir doch immer wieder im Konzert zu sitzen und mich zu langweilen. Das mag dann auch damit mit mir selber zusammenhängen. Hängt aber möglicherweise auch mit dem Konzertbetrieb zusammen, wie ich ihn eben beschrieben habe, wenn der Musiker eben nur auf die Bühne geht, um das runterzuspielen, was er da an Noten und was er vielleicht die letzten 10 Tage auch schon gespielt hat und mit seinem Kopf woanders ist, dann wird Musik sehr schnell langweilig. Dann ist sie entspannt, dann habe ich den Wellness-Faktor, wo ich eben schon gesagt habe, wogegen nichts zu sagen ist, aber spannend ist es dann nicht.
Und wenn ein Dirigent vor dem Orchester steht, dann kann er ja auch Langeweile produzieren. Das können Sie ja zum Beispiel in Ihren Seminaren, wenn jetzt fachfremde Leute vor dem Orchester stehen, das können Sie ja auch spüren, dass Sie merken, der bemüht sich zwar irgendwie, aber es kommt nichts rüber. Was sagen Sie dem?
Ja, nicht nur spüren, sondern das ist auch ein Experiment, das ich mit den Musikern dann mache, dass ich sie dirigiere und ihnen nicht das Gefühl gebe, dass ich ihnen wirklich zuhöre oder dass ich bei ihnen bin. Und dann auch wieder die Musikerinterview, was denn da gerade passiert. Und die kommen an dieser Langeweile des Dirigenten nicht vorbei. Das ist ganz schlimm. Also dann kann man als Musiker, hat man eigentlich keine Chance, wirklich etwas Spannendes zu produzieren, wenn der da vorne nur seinen Takt runterschlägt.
Dann heißt eine andere Überschrift in Ihrem Buch, auf einer Bühne kann man sich nicht verstecken. Das heißt, die Musiker, die ja nun wirklich präsent sind, die müssen das Gefühl vermitteln, ich erzähle euch jetzt was. Ich habe Lust, mit euch Musik zu machen, aber ich erlebe doch manchen Musiker, der dieses Gefühl mir nicht vermittelt.
Also mit dem Nicht-Verstecken, da geht es ja vor allem um Dinge, die passieren, die mir nicht passieren sollten. Und das passiert ja ständig. Man kann das gut sehen, wenn zum Beispiel ein Mikrofon auf der Bühne nicht gut ausgerichtet ist für den Redner und der Tontechniker dann auf die Bühne kommt und ganz gebeugt und besonders schnell Trippelschritte nach vorne macht, um ein Mikrofon einzustellen. Der ist ja so viel auffälliger. Oder wenn jemand den Saal verlässt und dabei besonders vorsichtig und gebückt das versucht, da fällt sofort auf, wie unsinnig das Verhalten ist, weil ein aufrechter Gang viel weniger störend ist. Und jemand, der sich auf der Bühne verhaspelt oder vielleicht einen falschen Ton spielt oder irgendwas schief geht, der Beamer ausfällt, Teile der Decke runterfallen und dann eine Haltung hat, oh, how interesting, ja, wie spannend, was da gerade passiert, dann lassen sich aus solchen Situationen meistens ganz wunderbare Dinge herausproduzieren. Hingegen, wenn die Reaktion ist, oh Gott, oh Gott, jetzt muss ich mich verstecken und dann kommt diese gebeugte, gebückte Haltung und man entschuldigt sich wahnsinnig, dann wirkt man sehr viel unsouveräner und macht eigentlich vieles von dem Vortrag, musikalisch oder gesprochen, kaputt von der ganzen Wirkung her. Und darum geht's beim, man kann sich auf der Bühne nicht verstecken.
Wo Sie die Mikrofone ansprechen, es gibt ja auch die Haltung, die man eigentlich bei jedem Redner beobachten kann. Die treten an das Pult, wo ein Mikrofon steht und als erstes fassen die das Mikrofon an und wedeln es mal ein bisschen hin und her und glauben, sie müssen das irgendwie auf sich ein- und zurichten. Obwohl die vorher schon eine Sprechprobe gemacht haben und da Techniker, die das alles eingerichtet haben. Ist das eine Wichtigtuerei oder eine Unsicherheit? Was verbirgt sich hinter dieser Geste?
Also ich will da niemandem unterstellen, mag verschiedene Gründe haben, aber meistens wirkt das auf mich als Unsicherheit, als Unsouveränität. Und auch da wieder Dinge, die passieren, einfach anfangen zu sprechen und wenn das Mikrofon ausfängt, mal nochmal an und macht einen Witz drüber. Das wäre, würde ich sagen, eine ideale Umgang mit der Situation.
Wir machen wieder Musik. Felix Mendelssohn Bartholdy, ein Ausschnitt aus dem Oratorium Christus. Wenig bekannt, das Stück ist ein Fragment geblieben. Was verbindet Sie persönlich mit dieser Musik?
Ich habe meine Doktorarbeit darüber geschrieben, über dieses letzte Werk von Mendelssohn und mich deshalb natürlich sehr intensiv damit beschäftigt und auch eine große Liebe zu Mendelssohn und seiner Musik. Und gerade weil es so wenig gespielt wird, dachte ich, können wir es hier mal einspielen.
Thank you.
Ein Ausschnitt aus dem Oratorium Christus von Felix Mendelssohn-Bartholdy, hier in einer Aufnahme mit dem Kammerchor Stuttgart und der Frieda Bernius, Teil der Gesamtaufnahme des geistlichen Werks von Felix Mendelssohn-Bartholdy auf CD. Auch das eine große Tat, denn Mendelssohn hat es ja nicht leicht gehabt in unserem Musikleben, unserem Musikbetrieb. Ein solches Stück ist Fragment geblieben, Raphael von Hunsbruch. Sie haben darüber promoviert, über dieses Oratorium. Was uns beim Hören aufgefallen ist, das ist diese neutestamentarische Perspektive. Ganz eigenartig, Oratorien sind in der Regel alttestamentarische Titel und Themen. Was hat Mendelssohn, der ja jüdischer Herkunft war, konvertiert ist, was hat ihn dazu bewogen?
Naja, das bleibt am Ende auch eine spannende Frage. Ich glaube, dass ihn sehr stark wirklich der Glaube an Christus bewogen hat. Aber er hat eine sehr spannende Perspektive auf dieses Evangelium, weil, wie Sie schon sagten, mit seiner jüdischen Herkunft auch sein Großvater Moses Mendelssohn, einer der wichtigen jüdischen Philosophen, in einer Zeit, wo Schleiermacher und Co. das Neue Testament sehr stark vom Alten als gelöst angesehen haben und in den alten Bibelübersetzungen, ja, wir reden ja von Mitte des 19. Jahrhunderts, auch die Juden schon sehr antisemitisch betrachtet wurden, er also die Textpassagen durch leichte Wortveränderungen so anpasst, dass sehr viel klarer ist als in den damaligen Übersetzungen, dass Jesus jüdischer Herkunft ist, also in diesem Geburtsteil und im späteren Leidensteil, die Stellen eliminiert, wo in den damaligen Bibeln klar die Juden verantwortlich gemacht wurden für seinen Kreuzestod und er dann immer vom Volk spricht. Also er verallgemeinert eigentlich die Schuld und das ist unglaublich fortschrittlich für seine Zeit.
Raphael von Hunsbruch ist geschäftsführender Direktor des Konzerthauses in Berlin, demnächst Intendant des Konzerthauses in Dortmund. Er ist Musikwissenschaftler und Unternehmensberater. An diesem Letzteren möchte ich anknüpfen. Wozu braucht man eigentlich Unternehmensberater?
Das fragen sich viele Unternehmen auch immer mehr, weil sie haben so viele Unternehmensberater eingestellt, dass sie sich auch fragen, ob sie das nicht selber können. Der Unternehmensberater hat natürlich den großen Vorteil, dass er von außen auf eine Organisation schauen kann und deshalb vielleicht der Blick nicht so von innen verstellt ist. Er hat häufig die Funktion, das ist etwas Unsympathisches, dass er Dinge durchsetzen oder zumindest ansetzen kann, die sich ein Betrieb von innen heraus vielleicht nicht traut anzusetzen. Aber er bringt natürlich vor allem die Erfahrung aus anderen Unternehmen und anderen Branchen mit. Und die Beratung, für die ich gearbeitet habe, zeichnet sich nur dadurch aus, dass sie sehr breit einstellt. Also da waren nur 50% Betriebswirte und der Rest waren Exoten wie
Theologen
ich.
Zum Beispiel.
Theologen, Konzertpianisten, was auch immer, also alle möglichen Herkünfte. Und wenn man dann so in einem heterogenen Team zusammensitzt und über das Unternehmen, das man berät, diskutiert, da kommt dann vielleicht nochmal eine andere Perspektive rein.
Ich habe die Erfahrung gemacht, dass manche auch sehr prominente Unternehmensberatungsfirmen Kulturinstitutionen beraten, und zwar pro bono, wie man sagt in der Branche, also ohne Bezahlung. Da fragt man sich, warum machen die das? Natürlich, Kulturinstitutionen haben oft kein Geld, um das bezahlen zu können. Mein geheimer Eindruck ist aber, dass die Unternehmensberatungen aus diesen Kulturbetrieben, die eben kreativ sind und alle irgendwie anders funktionieren, auch ihr Wissen saugen. Kann man das so sagen?
Eine spannende Perspektive, die hatte ich tatsächlich so noch nicht. Ich hatte auch das Glück, die eine oder andere Kulturorganisation zu beraten und da war zumindest der hehre Wille von mir, eher die beiden Perspektiven zusammenzubringen, als da was rauszusaugen. Ich glaube, dass diese ganze Pro Bono-Beratung, die ja von außen oft so einen Geschmäckler hat, wo man Leute sagen, die machen das, um sich irgendwie reinzuwaschen oder irgendwie besonders gut dazustehen. Ich habe sehr stark erlebt, dass ein echt intrinsischer Wille bei den Mitarbeitern einer solchen Beratung besteht, ihr Wissen und ihre Erfahrung aus der Wirtschaftswelt in die insbesondere soziale, aber auch in die kulturelle Welt reinzubringen. Und dass darin der Wert auch besteht, dass diese Mitarbeiter mal in solche Organisationen reinschnuppern können und da, ich würde jetzt aber nicht sagen, Wissen aussaugen, sondern einen anderen Wert eines Produktes vielleicht auch erleben. Und daraus natürlich dann einen anderen Blick auf das nächste Wirtschaftsunternehmen haben, das sie wieder beraten werden.
Wir haben in Deutschland einen enorm großen, umfangreichen und auf das ganze Land verteilten Musikbetrieb, so möchte ich es mal nennen. Es gibt zahlreiche Konzerthäuser, zahlreiche Vereinigungen, die Musik machen, Kammermusikvereinigungen. Es gibt unendlich viele Orchester, so viele Orchester wie in Deutschland. Professionelle Orchester gibt es in der ganzen Welt sonst nicht mehr. Und die Nachfrage steigt auch beim Publikum offensichtlich, sonst gäbe es das alles nicht. Es gibt immer wieder neue Musiker. Ist dieser Musikbetrieb so in dieser Form haltbar oder hat er auch Probleme?
Das ist ja kein Entweder-Oder. Er hat Probleme und er ist aus meiner Sicht unbedingt haltbar, sollte er sein. Das sehen wir ja, es gibt viele Kommunen, die diesen Betrieb nicht halten wollen, weil sie argumentieren meistens gegen soziale Mittel. Jetzt habe ich 100% Mittel und meistens liegt der Kulturtopf irgendwo bei 2-3%. Und dann argumentieren sie, soll ich jetzt dieses Altenheim und jenes Flüchtlingsheim schließen oder die Kulturen.
Soll ich die Schulen sanieren oder ein Orchester unterhalten oder die Kitas ausbauen und diese Geschichten.
Genau, ja. Genau. Und dann beschließen manche tatsächlich, die Kultur zu schließen. Und das halte ich für einen großen Fehler. Ich glaube, es ist ein Riesenverdienst dieses Landes, dass es sich die Kultur vor allem so breitflächig leistet. Wir kennen ja Gegenmodelle. In den USA läuft das anders. In den USA gibt es diese staatliche Subventionierung nicht, wobei, also ich eigentlich auch gar nicht von Subventionierung spreche, sondern wir am Konzerthaus haben einen Großkunden, das ist der Träger dieses Hauses, das Land Berlin, und für den bringen wir eine bestimmte Leistung und diese Leistung hat einen Wert und kostet Geld und das Geld bekommen wir dafür und das ist es aus meiner Sicht auch auf jeden Fall wert, in dieses, für das Land Berlin zu investieren. Und jetzt wieder zurück auf Amerika geschaut, da gibt es eben eine hohe Konzentration auf Großstädte und auf wenige Spitzenensembles, die dann von Unternehmen ausgewählt werden, die sagen, es lohnt sich da rein zu investieren. Und das führt zu einer Verarmung, zu einer kulturellen, künstlerischen Verarmung, ist meine Überzeugung, die dann übrigens auch extreme soziale Auswirkungen hat, weil das führt auf dem Land dazu, dass Musikschulen geschlossen werden, Musikunterricht keine Rolle mehr spielt, Eltern und nächste Generationen mit Musik nicht mehr in Berührung kommen und dann haben wir über kurz oder lang und hoffentlich eher über lang nicht diese Kultur. Und ich habe neulich einen spannenden Artikel, ein Interview mit Jojo Ma, dem Cellisten, gelesen, der sagt, die Währung von Politik ist Macht, die Währung von Wirtschaft ist Geld und die Währung von Kultur ist Vertrauen. Und wir brauchen alles drei, und zwar verquickt, weil er, der in die Welt gezogen ist als Cellist, sagt, er hat die Kulturen angefangen, also die Länder angefangen zu verstehen über ihre Kultur. Und wenn wir die Kultur wegnehmen aus unseren Städten, aus unseren, insbesondere auch aus den ländlichen Gegenden, dann werden wir daraus auch soziale Konsequenzen spüren. Davon bin ich überzeugt.
Sagt Raphael von Hunsbruch, Gast in Doppelkopf in HR2 Kultur. Sie haben noch eine letzte Musik mitgebracht.
Das ist ein Stück von Rubén González, einem kubanischen Pianisten. Sie hatten mich ja auch eingeladen, nicht nur Musik der unmittelbar klassischen Musik einzubringen, sondern durchaus auch anderes. Wobei der Begriff klassische Musik, darüber könnten wir auch nochmal einen ganzen Doppelkopfgespräch füllen. Ja, das müssen wir überwinden, dass wir hier von E&U-Musik sprechen. Rubén González ist ein wunderbarer Pianist, der eigentlich schon am Ende seiner Karriere war und im Zuge von Buena Vista Social Club wieder hervorgeholt wurde, auch von Wim Wenders dann, und der ganz wunderbare Musik macht.
Raphael von Hunsbruch im Doppelkopf in HR2 Kultur. Gastgeber war Andreas Bomber. Vielen Dank für das Gespräch.